Ja, ganz herzlichen Dank für die freundlichen Worte, für die Begrüßung. Ich habe die Absicht, mir ein paar Gedanken darüber zu machen, wo kommt das Ganze her und wo stehen wir heute? Vielleicht auch mit einem kleinen Seitenblick, wo hätten wir stehen können, wenn dies oder das anders gelaufen wäre. Dazu möchte ich zunächst mal einen Blick auf die Vorgeschichte werfen und dann auf das Geburtstagskind. Übrigens, wer mich kennt, weiß, ich habe nicht immer eine Krawatte um. Heute Morgen fragte mich jemand am Bahnhof mit Schicken über Schick, wo wollen Sie denn hin? Dann sagte ich, zu einer Geburtstagsfeier. Und deswegen habe ich nämlich heute eine Krawatte. Gut, also vor 100 Jahren das Betriebsrätegesetz und danach passierte dann ja noch einiges. Ich habe das mal den Weg zum Betriebsverfassungsgesetz 2001 genannt. Ich bin nicht ganz so optimistisch, gleich vom Betriebsverfassungsgesetz 2020 zu sprechen, weil ich noch nicht weiß, was da kommt. Und danach möchte ich einen Blick auf die Rechtsprechung werfen. Ich habe das ursprünglich mal Sternstunden der Rechtsprechung genannt. Später habe ich diese Überschrift geändert, ich habe das Meilensteine dann umbenannt, bloß habe ich das beim Überblick vergessen zu korrigieren, deswegen Sternstunden bitte in Anführungszeichen setzen. Nicht alles, was ein Meilenstein ist, ist vielleicht eine Sternstunde gewesen. Und daraus kann man dann vielleicht nochmal ein Fazit ziehen. Vielleicht eine kleine Anekdote. Bei uns ist vor einigen Jahren ein Lehrstuhl für bürgerliches Recht und Medizinrecht ausgeschrieben worden. Und da war ein Bewerber, der sagte, naja, also bürgerliches Recht kann ich gut und ich bin verheiratet mit einer Ärztin. Und ja, bei mir ist es so ähnlich. Ich bin Jurist, aber kein Historiker, aber ich bin verheiratet mit einer Historikerin. Aber deswegen bin ich vielleicht doch nicht ganz so der berufene Historiker und deswegen versuche ich das vor allem aus der juristischen Brille ein bisschen einzuordnen. Wenn man fragt mit der Vorgeschichte, wann hat denn das Ganze angefangen, ist so in der Literatur üblicherweise wird genannt der Entwurf einer Gewerbeordnung von 1848, wo die Errichtung von Fabrikausschüssen vorgesehen war. Diese Gewerbeordnung ist allerdings nie verabschiedet worden. Der Kollege Michael Kittner verortet das Ganze inzwischen, ich glaube, ist das schon publiziert, Wolfgang?
Ja, Buch? Wahrscheinlich.
Man hat es mir noch nicht gegeben, nein.
Ich habe das auch nur geglaubt.
Aha, also kleiner Werbeblock, Wolfgang Däubler und Michael Kittner haben sich intensiv mit der Geschichte der Betriebsverfassung literarisch befasst und Kittner kommt da zu dem Ergebnis, eigentlich fängt das Ganze schon viel früher an, bei den Knappschaften, wo man mitreden wollte über Verteilung von Mitteln. Das war eigentlich der erste Ansatz dieses Gedanken. Wie gesagt, die Gewerbeordnung ist nicht verabschiedet worden. 1891 kam dann das Arbeiterschutzgesetz. Dort war vorgesehen die freiwillige Errichtung von Fabrikausschüssen. Dieses Thema setzte sich dann fort nach dem preußischen Berggesetz. Das war 1905, in Betrieben mit 100 Arbeitnehmern Richtung von Fabrikausschüssen. Dann während des Ersten Weltkriegs 1916 das Hilfsdienstgesetz. Da war in den sogenannten Hilfsdienstbetrieben, die also militärisch wichtig sind, die Errichtung beratender Arbeiter- und Angestelltenausschüsse vorgesehen. Mitbestimmungsrechte waren da allerdings nicht installiert. 1918 kam dann die Tarifvertragsverordnung, die dann vorsah, Arbeiter- und Angestelltenausschüsse in Betrieben ab 20 Arbeitnehmern. Und dann kam kurz nach der Weimarer Reichsverfassung 1920 das Betriebsrätegesetz. Die Reichsverfassung hatte den Rätegedanken mit installiert. Es waren vorgesehen Arbeiter- und Angestelltenräte, die aber keine Mitbestimmungsrechte wirklich hatten und deren Aufgabe gesehen wurde zur Unterstützung des Arbeitgebers in der Erfüllung der Betriebszwecke. Kittner hat das bezeichnet, wie hat er das gesagt, also am Ende war dieses Gesetz die traurige Karikatur der hochfliegenden Pläne, die vorneweg waren. Immerhin, das war ein erster Schritt. Dann gab es ein kurzes Intermezzo durch das 12-jährige Reich. Im Arbeitsordnungsgesetz von 1934 wurde das Führerprinzip verankert. Es wurde ein Vertrauensrat vorgesehen, in dem der Betriebsführer mit gewählten Vertretern der Deutschen Arbeitsfront die Geschicke des Betriebs beriet, von Mitbestimmung keine Rede. Dann kam der Zusammenbruch. Das alliierte Kontrollratsgesetz Nummer 22 sah dann als Rahmengesetz vor, wie Betriebsverfassung aussehen konnte in den Ländergesetzen. Es gab dazu zahlreiche Ländergesetze. Und dann gab es 1952 dann das erste Bundesgesetz, das Betriebsverfassungsgesetz von 1952. Dazu vielleicht noch ein kurzer Schritt zurück, 1951 die Montanmitbestimmung, also die Mitbestimmung auch in den Aufsichtsräten der Unternehmen, was also praktisch dann die echte Demokratie in der Betriebsführung ist. Und das Betriebsverfassungsgesetz 1952 setzte diesen Gedanken dann mit der drittelparitätischen Mitbestimmung im Aufsichtsrat fort. Der Kampf um die paritätische Mitbestimmung war an der Stelle letztlich dann verloren zunächst. Und im Prinzip war das ganze rechtspolitische Geschehen bis 1972 ein Abwehrkampf gegen Abstriche letztlich in der Mitbestimmung. Und erst 1972 mit dem Betriebsverfassungsgesetz 1972 sollte sich das ändern. Parallel in der DDR noch kurz der Hinweis, das ist mir sozusagen in der Folie missglückt, da ist ein Schaltzeichen dazwischen verloren gegangen. Da gab es diese One-Channel-Vertretung, gab es Betriebsgewerkschaftsleitungen in den Betrieben, das heißt, die Gewerkschaft war praktisch auch der Betriebsrat. Wir haben in Westdeutschland ja dieses dualistische System gehabt und haben es auch heute noch. Ja, und im Betriebsverfassungsgesetz 1972 war das Ziel, die Betriebsverfassung, wie sie seit 1952 bestand, an moderne Entwicklungen anzupassen. Mitbestimmungsrechte sollten ausgebaut werden oder wurden ausgebaut. Es wurden individuelle Rechte der Arbeitnehmer verankert und auch die Gewerkschaftsrechte wurden ausgebaut. Die Unternehmensmitbestimmung blieb dann sozusagen erst ausgespart und erst 1976 kam dann das Mitbestimmungsgesetz, das die paritätische Mitbestimmung in Unternehmen und Arbeitnehmern vorsah. Weitere Station 1988, das Sprecherausschussgesetz, eine eigenständige Vertretung für leitende Angestellte, Gewerkschaftsrechte tauchen da nicht drin auf. 1996 dann qua Verordnung durch die damals Europäische Gemeinschaft, das Europäische Betriebsrätegesetz, bis wir dann 2001 die Betriebsverfassungsreform bekamen. Das ist jetzt ja auch schon wieder fast 20 Jahre her. Und wenn man daran zurückdenkt, was war denn damals, dann muss man sich das nochmal so vor Augen führen. Es waren kleinere Dinge, aber eine ganze Menge. Also ich zähle das mal auf, einfach das Wahlverfahren für Kleinbetriebe. Abschaffung der Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten, die wir bis dahin hatten. Die Aufhebung des Gruppenprinzips, der Zwang zur repräsentativen Vertretung der Geschlechter im Betriebsrat, bis dahin nicht vorgesehen. Erweiterte Freistellung von Betriebsratsmitgliedern, Möglichkeit der Delegation von Aufgaben auf Arbeitsgruppen, § 28a. Die Erstreckung der Zuständigkeit von Gesamtbetriebsräten und Konzernbetriebsräten auf Einheiten ohne Betriebsrat. Auch das hat, glaube ich, eine Mitbestimmungslücke geschlossen. Die ausdrückliche Verankerung des Übergangs- und Restmandats. Dann die tarifliche Festlegung der betrieblichen Einheiten, § 3 Betriebsverfassungsgesetz. Man hat also die tariflichen Gestaltungsmöglichkeiten deutlich erweitert, die ausdrückliche Anerkennung von Gemeinschaftsbetrieben, was bisher nur in der Rechtsprechung vorgesehen war. Bei Mitbestimmungsrechten gab es wenig Erweiterung, unter anderem das Abstellen auf die Mindestarbeitnehmerzahl in § 99 und 111 bezogen auf das Unternehmen und nicht mehr wie bisher auf den Betrieb. Grundsätze für die Durchführung von Gruppenarbeit wurden in Nummer 13 des § 87 eingeführt als Mitbestimmungsrecht und es war vorgesehen ein Initiativrecht zur betrieblichen Berufsbildung. Was kommt danach? Es gab 2002 eine Richtlinie zur Information und Konsultation der Europäischen Gemeinschaft. Wer die nicht kennt, das ist nicht schlimm, würde ich mal sagen, denn der deutsche Gesetzgeber sagt, dass... bitte? Kennt ihr auch nicht?
Der deutsche Gesetzgeber...
Achso, ich wollte gerade sagen. Wolfgang Neubau wollte das negieren, dass es das gibt. Der deutsche Gesetzgeber hat es negiert, hat gesagt, brauchen wir nicht, wir haben alles perfekt, da ist nichts umzudecken. Darüber kann man eigentlich durchaus geteilter Meinung sein. Ja, und dann haben wir noch einen Koalitionsvertrag, der verspricht uns die das Betriebsverfassungsgesetz 2020, Erleichterung von Betriebsratswahlen in Kleinbetrieben und Initiativrechte für Weiterbildung, allerdings ohne Einigungszwang. Was dabei rauskommt, müssen wir mal abwarten. Was ist sozusagen der große Gewinn an der Betriebsverfassung, die ja praktisch 1920 den ersten großen Meilenstein gegangen ist? Also ich würde nicht ganz so pessimistisch wie Michael Kittner sein und sagen, eine ganz traurige Karikatur, denn das war eben sozusagen ein erster Schritt und es folgten weitere Schritte. Heute Morgen habe ich meine persönliche kleine Presseschau gemacht. In der Süddeutschen Zeitung war die Rede von einem Start-up-Unternehmen, das also paradiesische Zustände hat. Man hat dreimal die Woche wird frisches Obst hingestellt und mehrere dieser kleinen Incentives, die da geboten wurden. Und was ist die Konsequenz daraus? Das Unternehmen ist auf der Liste der 100 unbeliebtesten Arbeitgeber. Die Süddeutsche schlussfolgert, das liegt daran, dass die keinen Betriebsrat haben, denn der weiß, was die Leute bewegt. Also, so viel zu den Mitbestimmungslücken. Die Startups sind ja so besondere Freunde von wir sind gegen Betriebsräte. Ich habe diesen Artikel nur überflogen, aber ich fand die Botschaft war doch ein bisschen banal. Also nächste Zeitung aufgeschlagen, Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, meine sozusagen regionale Zeitung. Da heißt das, es ist ein Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte. Mit dem Betriebsrätegesetz wird ein Beitrag zur Demokratisierung der Wirtschaft geleistet. Dadurch werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Bürgerinnen und Bürgern im Betrieb gemacht. Sie wirken bis heute an der Gestaltung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Betrieb mit. Der radikale Wandel, den wir in der Arbeitswelt erleben, macht es notwendig, dass wir die Betriebsverfassung auf die neuen Verhältnisse einstellen. Da werden die Betriebsräte durch die Sicherung von Tarifverträgen auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Wer hat es gesagt? Wer weiß es? Rainer Hoffmann, der DGB-Vorsitzende. Ja, und ich würde das eigentlich fast in jedem Satz so mit unterschreiben. Das ist sozusagen jetzt der Stand. Jetzt kommt ein Aspekt, auf den ich gerne besonderen Wert lege. Was spielt die Rechtsprechung eigentlich für eine Rolle in der Betriebsverfassung? Wie gesagt, ich nenne das nicht mehr Sternstunden, sondern Meilensteine und habe mal sozusagen meinen Geist Revue passieren lassen, was waren so die großen Dinge, die in der Betriebsverfassung gelaufen sind. Der mehrfach erwähnte Michael Kittner hat ein Buch geschrieben, 50 Urteile heißt das, Gerichte schreiben Rechtsgeschichte. Und da hat er praktisch die 50 seines Erachtens wichtigsten Urteile genannt, besprochen und eingeordnet in den Gesamtzusammenhang. Ich habe das als ein guter Freund sozusagen aus der Werkstatt heraus mitgesehen. Er hat mich gefragt, welche Urteile würdest du da so sehen? Habe ihm welche genannt und wir kamen so ziemlich auf dieselben. Ich habe hier noch ein paar mehr. Das ist ja auch relativ subjektiv, was man sozusagen als wichtig und bewegend ansieht. Und da kam raus ein Kessel Buntes. Man sieht hier eine ganze Auflistung von der Teilrechtsfähigkeit des Betriebsrats über die Topftheorie bis zum Initiativrecht bei Kurzarbeit. Und ich möchte jetzt einfach mal immer das jeweilige Urteil mal voranstellen. Nur kurz einen Satz dazu, was ist da entschieden worden, um dann zu gucken, was bedeutet das Ganze eigentlich und was hätte das vielleicht auch gebracht, wenn das anders gelaufen wäre. Die erste Entscheidung ist auch relativ neu und die hätte wahrscheinlich keiner hier so richtig vermutet, eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, nicht gerade das Fachgericht für Arbeitsrecht. Der Bundesgerichtshof hatte zu tun mit einem Fall, da hat ein Wirtschaftsberater die Betriebsratsmitglieder verklagt. Der hatte also den Betriebsrat beraten und wollte nun sein Honorar. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat der Arbeitgeber gesagt, also das ist ja wohl ein Mondhonorar, das bezahle ich nicht. Und der Bundesgerichtshof fragte sich nun, wie sind eigentlich diese ganzen Verhältnisse hier einzuordnen? Und die Grunderkenntnis ist die Annahme, der Betriebsrat ist teilrechtsfähig in Bezug auf seine Aufgaben. Im Bundesarbeitsgericht hat das so, naja, solche Gesichter gemacht, weil man das eigentlich für keine sehr geschickte Entscheidung hielt. Ich würde sagen, vielleicht nicht geschickt, aber auch nicht so abwegig. Also, der Bundesgerichtshof sagt, der Betriebsrat muss ja, um seine Aufgaben erfüllen zu können, mitunter Hilfe bekommen. Das sieht ja auch das Betriebsverfassungsgesetz vor. Er kann Sachverständige in Anspruch nehmen, dazu eben auch externe Dienstleister. Und der Arbeitgeber hat die Aufgabe, diesen Sachverstand bereitzustellen und insbesondere die Kosten dafür zu tragen. Und da sagt der Bundesgerichtshof, wir sehen, die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sagt, der Betriebsrat hat einen Freistellungsanspruch gegen den Arbeitgeber. Das ist der Arbeitgeber, den jeweiligen Beauftragten dann auch bezahlt. Häufig ist er ein Rechtsanwalt. Und sagt der BGH, also ein Freistellungsanspruch setzt ja erstmal voraus, dass überhaupt ein Anspruch besteht gegen den Betriebsrat. Wie kann denn das sein? Und dann sagen sie, ja, also der Betriebsrat muss, um agieren zu können, nach außen teilrechtsfähig sein. Und dahinter steckt der Gedanke, der darf nicht nur davon abhängig sein, dass der Arbeitgeber sagt, ja okay, du darfst den und jenen kontaktieren, sondern er muss selber entscheiden können, mit wem er da Verträge schließt. Dann kommt allerdings die heftige Einschränkung, das bezieht sich nur auf erforderliche Kosten. Das findet seinen Niederschlag in § 40 über die Kosten des Betriebsrats. Wenn da ein Vertrag geschlossen wird über Kosten, die über das Erforderliche hinausgehen, dann haften, jetzt wird es heftig, dann haften die Betriebsratsmitglieder sozusagen als vollmachtlose Vertreter, eine zivilrechtliche Konstruktion. Es sei denn, der Vertragspartner erkennt, dass der Betriebsrat hier die Grenzen seiner Möglichkeit überschritten hat, oder der Betriebsrat hat von vornherein mit dem Vertragspartner vereinbart, dass er nicht persönlich haftet. Da muss man eigentlich dran gedacht haben, sonst wird es schwierig. Und interessant ist, kann denn der Vertragspartner die Grenzen erkennen, die der Betriebsrat möglicherweise überschreitet, wenn er ein zu hohes Honorar vereinbart? Da muss man sagen, bei Rechtsanwälten ist das in der Regel völlig unproblematisch. Der kennt sich ja aus im Recht und der wird dann sofort erkennen, dass sein Honorar zu teuer ist oder so. Bei dem wirtschaftlichen Berater wird das etwas schwieriger. So. Also sagen wir mal, das ist schon eine ganz interessante Entscheidung, die eigentlich auch so veranlasst war, dem Betriebsrat sozusagen mehr Freiheit zu geben, hat allerdings auch einen riesen Fallstrick mit sich gebracht. Also eher ein Meilenstein als eine Sternstunde. Zweiter Fall, das Bundesarbeitsgericht, auch noch gar nicht lange her, noch keine 2 Jahre, sagt, ein Konzernbetriebsrat kann nur errichtet werden, wenn das herrschende Unternehmen seinen Sitz im Inland hat oder eine Teilkonzernstütze im Inland besteht. Dann ein bemerkenswerter Satz, der Senat hält nach erneuter Prüfung an seiner Rechtsprechung fest. Wir erkennen, das haben Sie schon mal gesagt. Und wenn Sie das erneut prüfen, haben Sie wohl festgestellt, dass die meisten sagen, das war Quatsch. Aber das Bundesarbeitsgericht sagt, können wir darüber nachdenken, war das gar kein Quatsch, sondern richtig. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Betriebsverfassung endet an der Landesgrenze. Das ist sozusagen die Vorstellung des Bundesarbeitsgerichts. Wer sich mit Fragen des internationalen Privatrechts, also mit der Frage, welches Recht ist in bestimmten Konstellationen mit Auslandsberührung anwendbar, wer sich damit befasst, der folgt dieser Ansicht normalerweise nicht, aber das Bundesarbeitsgericht folgt einer Theorie, die interessanterweise auf die Betriebsverfassung von 1920 gestützt ist. Das ist das Territorialitätsprinzip. Also auf deutschem Boden soll die Welt genesen und dahinter ist der Abgrund. So ist das. Also das ist die Vorstellung. Wir regeln das, was bei uns passiert. Und alles, was außen ist, interessiert uns nicht. Das ist kritisiert worden, mehrfach, und das Bundesarbeitsgericht hat sich am Ende darauf zurückgezogen, naja, 1920 wurde die Betriebsverfassung noch als öffentliches Recht begriffen, Tätigkeit von Behörden. So, also diese Vorstellung Demokratie, haben wir ja heute auch noch Demokratie, Verfassungsrecht ist irgendwie öffentliches Recht, nicht das Recht zwischen Bürgern. Bei der Betriebsverfassung stellen wir aber fest, das ist eigentlich das Recht zwischen Bürgern und Bürgern, nicht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Aber dieses öffentlich-rechtliche Verständnis damals, das hat dieses Territorialitätsprinzip hochgebracht, denn das im öffentlichen Recht folgt man dieser Vorstellung, vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Und dann sagen sie, das haben wir immer so entschieden und der Gesetzgeber hat nichts dagegen unternommen, also ist er unserer Meinung. Und das bringt natürlich ein Problem mit sich, wenn ein Konzern existiert. Teile sind in Deutschland, aber die Konzernspitze ist im Ausland, sagt das Bundesarbeitsgericht, Konzernspitze muss in Deutschland sein, sonst gibt es keinen Konzernbetriebsrat, und dann ist eben an der Grenze Schluss. Interessanterweise haben sie es beim Wirtschaftsausschuss anders gesehen. Wenn das die Unternehmensspitze im Ausland ist, kann trotzdem ein Wirtschaftsausschuss im Inland gebildet werden, und die herrschende Meinung sagt im Übrigen auch beim Gesamtbetriebsrat ist das so, aber beim Konzernbetriebsrat ist Schluss. In einer globalisierten Wirtschaft scheint mir das nicht völlig unproblematisch zu sein. Der gewerkschaftliche Unterlassungsanspruch. Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, 1999, Angriffe auf die kollektive Koalitionsfreiheit, also dagegen kann eine Gewerkschaft sich mit einem Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch wehren. Dazu muss man vielleicht, um das einzuordnen, ein bisschen in die Grundsätze dieses dualen Systems gehen, hineinschauen, welches Verhältnis besteht zwischen gewerkschaftlicher Interessenvertretung und betrieblicher Interessenvertretung. Das Gesetz, das Betriebsverfassungsgesetz, hat da zwei Grundaussagen. Einmal im 87 bei der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten im Eingangssatz heißt es, soweit eine tarifliche Regelung nicht besteht, gibt es ein Mitbestimmungsrecht, und beim 77 Absatz 3, da entfällt die Mitbestimmung sogar dann, wenn eine tarifliche Regelung nur üblich ist. Wie diese beiden Schranken sich zueinander verhalten, ist in der Literatur umstritten und umstritten gewesen. Das Bundesarbeitsgericht sagt, sie folgen der Vorstellung, dass bei der Mitbestimmung nach 87 nur die Mitbestimmung verdrängt wird, wenn tatsächlich ein Tarifvertrag existiert und nicht schon, wenn einer nur üblich ist. Der Sinn dieser Regelung ist der Schutz der Gewerkschaft, der Koalitionsfreiheit, davor, dass Betriebsräte konkurrierende Tarifpolitik betreiben. Und das war genau der Hintergrund, warum das Bundesarbeitsgericht sagte, eine Gewerkschaft kann, wenn dieser Vorrang, der ihr da für die Tarifpolitik eingeräumt, verletzt wird, Unterlassung verlangen vom Arbeitgeber. Das schützt auch letztlich Betriebsräte, weil sie dadurch nicht mehr so inadäquat unter Druck gesetzt werden können vom Arbeitgeber nach dem Motto, na schaut euch mal an, was eure Gewerkschaft hier für eine Tarifpolitik betreibt, die schadet uns allen, lasst uns mal was anderes vereinbaren. Das geht eben nicht. In der jüngeren Zeit hat dann das Bundesarbeitsgericht sich nochmal die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn die Gewerkschaft jetzt sagt, der Arbeitgeber hat ja nicht nur einen Unterlassungsanspruch aus § 1004 BGB, auf den sie das damals gestützt haben, sondern auch einen Beseitigungsanspruch. Beseitigung der Störung. Da kam die Gewerkschaft auf die Idee zu sagen, naja, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmern auf diesem Wege Rechte vorenthält, dann können wir klagen darauf, dass er diesen Arbeitnehmern diese Rechte wieder verpasst, gibt, gewährt. Das wäre so eine Art Verbandsklagerecht. Da hat das Bundesarbeitsgericht aber einen Riegel vorgemacht und gesagt, so weit geht das nicht. Sie können zwar verlangen, dass Ihre Rechte als Gewerkschaft nicht verletzt wird, Sie können aber nicht die Rechte Einzelner einteilen. Nächster Punkt, die Mitbestimmung im Arbeitskampf. Schon 1971 hat das Bundesarbeitsgericht mal gesagt, während eines Streikgeschehens ist der Betriebsrat nicht in der Lage, bei Arbeitgebermaßnahmen wie Einstellung, Versetzung und Entlassung, klassisches Thema Streikarbeit, mitzuwirken. Hintergrund, § 74 Absatz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes sagt, es gibt ein Arbeitskampfverbot für Betriebsräte. Davon bleiben aber Arbeitskämpfe tariffähiger Koalitionen unberührt, was letztlich bedeutet, der Betriebsrat kann zwar keinen Arbeitskampf führen, er kann sich aber natürlich als jedes Mitglied des Betriebsrats kann sich als Gewerkschaftsmitglied oder Nicht-Gewerkschaftsmitglied einem Arbeitskampf einer Gewerkschaft anschließen. Das ist sozusagen die eine Seite. Das heißt, der Betriebsrat kann seine Mitbestimmungsrechte nicht zu Arbeitskampfzwecken einsetzen. Das ist der betriebsverfassungsrechtliche Part der Geschichte. Und dann sagt das Bundesarbeitsgericht, wenn der Einsatz von Mitbestimmungsrechten Einfluss auf die Parität der Arbeitskampfparteien haben kann, dann entfallen die Mitbestimmungsrechte für den Betriebsrat, obwohl sie eigentlich nach dem Gesetz gegeben sind. Wenn man zum Beispiel sieht, der Arbeitgeber möchte durch Versetzung Streikarbeiten möglich machen, liegt es ja nahe, dass der Betriebsrat von seinem Zustimmungsverweigerungsrecht Gebrauch macht und dann sagt das BAG, das schwächt den Arbeitgeber in der Arbeitskampfsituation, er kann von seinen Möglichkeiten zur Streikfolgengeringhaltung nicht hinreichend Gebrauch machen und dementsprechend gibt es eine tarifvertragsrechtliche Grenze für die Ausübung von Mitbestimmungsrechten. Das heißt aber auch, dass das Bundesarbeitsgericht sozusagen hier so einen kleinen Einschnitt in die Betriebsverfassung vorgenommen hat, die im Gesetz gar nicht vorgesehen ist, gestützt auf höhere Überlegungen um das Tarifvertragsrecht willen. In einer neueren Entscheidung, da ging es dann um die Aufarbeitung von Arbeitsrückständen infolge eines Arbeitskampfes, da haben sie dann klar gemacht, da ist Schluss, das betrifft nicht mehr die Parität der Arbeitskampfparteien, da setzt das Mitbestimmungsrecht wieder ein. Eine Entscheidung, die zunächst mal gar nichts mit Betriebsverfassung zu tun hat, die aber, glaube ich, doch schon wegweisend mit ist. Bundesarbeitsgericht hat sich mit der Frage befasst, ob Heimarbeit eigentlich durch qualifizierte Angestellten-Tätigkeit stattfinden kann. Bei Heimarbeit denkt man an Gerhard Hauptmann, die Weber, wo Hutmacher, Bürstenmacher, Bandwirker und so in so einfache physische Tätigkeiten ohne großen Produktionsmittelaufwand, den Einzelne zu Hause erfüllen und die dann praktisch wie Selbstständige zum Unternehmer gehen, von dem sie aber wirtschaftlich jetzt nicht abhängig sind und dafür eine Vergütung wollen. Das ist sozusagen die Gruppe, um die sich das Heimarbeitsgesetz zunächst gekümmert hat. Wenn man sich die Statistik anschaut, ist das eine Gruppe, die immer kleiner wird. Und das Bundesarbeitsgericht hatte nun die Frage, ob ein IDV-Betreuer eigentlich Heimarbeiter sein kann. Vorab haben sich aber eine ganz andere Frage gestellt, ist er eigentlich Arbeitnehmer? Hintergrund, der Arbeitnehmerbegriff im Arbeitsrecht wird von der Rechtsprechung als umfassend angesehen, das heißt, er gilt für die gesamte Rechtsordnung, wenn vom Arbeitnehmer geredet ist, ist immer dasselbe. Es gibt da Erweiterungen in vereinzelten Gesetzen, aber letztlich der Arbeitnehmerbegriff ist immer dasselbe. Was ein Arbeitnehmer ist, hat die Rechtsprechung definiert und die entscheidenden Merkmale sind eigentlich Weisungsgebundenheit und Eingliederung in den Betrieb, wobei Betrieb nicht räumlich zu verstehen ist. Die letzte sogenannte große Koalition hat gesagt, wir müssen den Arbeitnehmerbegriff definieren, damit auch klar ist, mit was wir das zu tun haben, insbesondere damit die Kontrolleure der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dann auch sicher feststellen können, ob sie einen Arbeitnehmer vor sich haben oder nicht. Das wollte man aber mit möglichst wenig Eingriff verbinden und hat dann ins Gesetz letztlich 6 Leitsätze, die das Bundesarbeitsgericht in verschiedenen Entscheidungen mal von sich gegeben hat, hineingeschrieben, § 611 a, das ist jetzt die sogenannte Definition des Arbeitnehmerbegriffs. Es taucht der Begriff der Fremdbestimmung auf, es taucht der Begriff der Weisungsgebundenheit auf. Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass es auf alle Umstände des Einzelfalls ankommt, was vielleicht doch nicht ganz die Rechtssicherheit gebracht hat, die man da zunächst versprochen hat. Zweiter Aspekt, die Betriebsverfassung knüpft an den Arbeitnehmerbegriff. Und mit der Betriebsverfassungsreform 2001 hat man noch klargestellt, dass Telearbeiter Arbeitnehmer sein können im Sinne der Betriebsverfassung, was eigentlich bedeutet, vorausgesetzt, der Telearbeiter ist auch ein Arbeitnehmer. Was vielleicht jetzt auch nicht so ein großer Erkenntnisfortschritt ist, wenn ein Arbeitnehmer Arbeitnehmer ist, ist er Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes. Was man damit eigentlich ausdrücken wollte, war, auch wer mit Telekommunikationsmitteln arbeitet und vielleicht auch nicht unbedingt in den Räumlichkeiten des Betriebs arbeitet, kann gleichwohl Arbeitnehmer sein, der diesem Betrieb zuzuordnen ist und durch die Betriebsverfassung vertreten wird. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem Menschen, der in dieser Entscheidung eine Rolle spielte. Das war ein Bauingenieur, der für ein Unternehmen an der Software arbeitete, irgendwelche technische Software, und er hat diese Software betreut. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich muss umziehen aus privaten Gründen, zieh weit weg. Dann haben die gesagt, ach, wäre aber trotzdem toll, wenn du bei uns sozusagen als freier Mitarbeiter weitermachst. Und das hat er dann auch gemacht, und das geht relativ gut ja mit heutigen technischen Mitteln, dass der sich praktisch von zu Hause über seinen Rechner aufschaltet auf das Betriebssystem und da irgendwas macht. Details verstehe ich nicht so gut, kommt aber auch gar nicht so darauf an. Das Bundesarbeitsgericht sagt jedenfalls, der ist kein Arbeitnehmer, weil er eben nicht weisungsgebunden war. Er hatte eben die freie Entscheidung, wann und wie er das macht. Das waren dann eben immer einzelne Aufträge, die ein Selbstständiger bekam. Aber der ist Heimarbeiter. Der macht das von selbstgewählter Arbeitsstätte und dann unterliegt er dem Heimarbeitsgesetz. Beim Heimarbeitsgesetz, das ist sozusagen ein abgeschwächter sozialer Schutz für eine Gruppe von eigentlich Selbstständigen, die aber eben wirtschaftlich abhängig sind, insofern den Arbeitnehmern doch vergleichbar. Sie seien eine besondere Gruppe der arbeitnehmerähnlichen Personen. Und da schlägt das Ganze die Brücke zur Betriebsverfassung. Das Betriebsverfassungsgesetz erfasst Heimarbeiter, die im Wesentlichen für den Betrieb tätig sind, aber nicht sonstige arbeitnehmerähnliche Personen, jedenfalls nach herrschender Meinung nicht. Wenn also sozusagen diese Form der Tätigkeit für den Betrieb um sich greift, was ja die heutigen technischen Möglichkeiten ohne weiteres zulassen, dann ist das Betriebsverfassungsgesetz dafür eigentlich gerüstet, jedenfalls nachdem das BRG sagt, wir haben eine ganz andere Vorstellung von Heimarbeit, als das bisher sehr verbreitet war. Die Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung. Eine Entscheidung des großen Senats des Bundesarbeitsgerichts, der immer dann tätig wird, wenn die Senate sich nicht einig sind oder wenn es um was ganz Grundsätzliches geht. Der große Senat hat 1991 unter anderem entschieden, verletzt der Arbeitgeber das Mitbestimmungsrecht, sind Anrechnung bzw. Widerruf gegenüber einzelnen Arbeitnehmern rechtsunwirksam. Das betraf überträgliche Leistungen. Wenn man sich fragt, was bedeutet das eigentlich, muss man mal sehen, wie ist eigentlich dieses Verhältnis von Individuum und Kollektiv in der Betriebsverfassung geregelt. Also welche individualrechtlichen Konsequenzen hat das Kollektivvertragsrecht für den das Kollektivrecht der Betriebsverfassung für den Einzelnen? Das ist ganz überwiegend nicht geregelt. Beim 102, bei der Mitwirkung, Mitbestimmung bei Kündigung, da ist es geregelt, ohne Anhörung des Betriebsrats ist die Kündigung nicht möglich. Aber an vielen Stellen ist es nicht geregelt. Und das hat die Wissenschaft zunächst beschäftigt, und da gab es einige, die vertraten die Theorie vom Regelungsanspruch. Das heißt, wenn der Arbeitgeber Mitbestimmungsrechte verletzt, kann der Betriebsrat verlangen, du musst das mit uns regeln. Das ist eine rein kollektivrechtliche Dimension, und da hat der Einzelne gar nichts mit zu tun. Der kann nur hoffen, dass der Betriebsrat was für ihn erreicht. Dem stand gegenüber die Theorie der notwendigen Mitbestimmung, was sagt, also individualrechtlich kann der Arbeitgeber gar nichts machen, wenn es nicht vorher eine Mitbestimmung gegeben hat. Und darauf setzt das Bundesarbeitsgericht auf und versucht, die Mitbestimmungsrechte zu effektivieren, weil sie sagen, ohne diese Verknüpfung von Individualrecht und Kollektivrecht sind Mitbestimmungsrechte eigentlich nicht effektiv. und sagen, Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung, wenn der Arbeitgeber die Mitbestimmungsrechte nicht beachtet hat, kann er daraus individualrechtlich für sich nichts herleiten. Das heißt, der Einzelne behält seine rechtliche Position, wenn der Arbeitgeber sie zu ändern versucht und den Betriebsrat nicht im Boot hat, geht das nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat in der jüngsten Zeit allerdings auch deutlich die Grenzen dieser Theorie aufgezeigt. Ein Fall, der Arbeitgeber hatte das Mitbestimmungsrecht schon gleich zu Beginn verletzt und hat nach Gutdünken Zulagen verteilt. Und das hat er jetzt ändern wollen. Da hat der Betriebsrat gesagt, das darf der nicht ohne unsere Mitbestimmung. Denn das ist eine Änderung der Verteilungsgrundsätze, Mitbestimmungsrecht bei Arbeitsentgelten. Da wollen wir mitreden. Und solange er das nicht mit uns, mit uns keine Einigung hergestellt hat, muss er bei der bisherigen Praxis bleiben. Und dann sagt das Bundesarbeitsgericht, nee, das war ja vorher schon mitbestimmungswidrig. Da kann man nicht darauf bestehen, dass dieser mitbestimmungswidrige Zustand fortgeführt wird. Zweifelhaft. Jedenfalls würde ich sagen, das wäre sozusagen eine Stellschraube, wo man die Mitbestimmungsrechte nochmal deutlich hätte effektivieren können und sagen, solange du das Mitbestimmungsrecht nicht aktivierst, bleibst du an dem festgehalten, was du bisher gemacht hast. Zweites, diese Theory of the Poisonous Tree kommt aus dem US-amerikanischen Recht. Wenn jemand rechtswidrig Beweise erlangt hat, können die Gerichte vor Gericht nicht verwertet werden. Sehr strenge Vorstellung. Das deutsche Prozessrecht kennt das so nicht. Die Gerichte sind da immer sehr widerstrebend. Das Bundesarbeitsrecht tut sich insgesamt sehr schwer, wenn sie wissen, jemand hat gestohlen, zu sagen, er gewinnt seine Kündigungsschutzklage, weil da irgendwie bei der Erkenntnisgewinnung was schiefgelaufen ist. Also jemanden, der dem Delinquenten noch zum Recht zu verhelfen, obwohl man weiß, er ist ein Böser, das fällt deutschen Gerichten außerordentlich schwer. Und so macht es auch bei der Mitbestimmung, wie ging es um Spinddurchsuchung bei einem Verdacht auf Diebstahl. Und der Arbeitgeber hat dabei eine Betriebsvereinbarung verletzt, die vorsah, dass der Betriebsrat da irgendwie involviert werden muss, wenn der Spind durchsucht wird. Und da hat das Bundesarbeitsgericht aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und gesagt, das ist nicht so schlimm. Also die Mitbestimmungswidrigkeit dieser Erkenntnisgewinnung bleibt ohne individualrechtliche Konsequenzen. Auch das nicht gerade ein Weg zur Stärkung der Mitbestimmungsrechte. Der kollektive Günstigkeitsvergleich, da will ich gleich auf die Ausgangssituation gehen. Das ist das Verhältnis von individueller Verhandlungsstärke zur kollektiven Verhandlung. Also, ich schließe einen Arbeitsvertrag und sage dem Arbeitgeber, ich bin gut, du hast keine Alternativen, es gibt nicht mehr so viele Juristen, meinetwegen, such doch. Also ich bin gut, ich will zwei Weihnachtsgehälter oder sowas, keine Ahnung. Man verhandelt irgendwas und der Arbeitgeber sagt, ja, okay, ich habe keine Wahl, der kriegt diese und jene Bedingung. Morgen sind die Verhältnisse anders auf dem Markt, der Nächste kriegt das vielleicht nicht oder der ist vielleicht nicht so gut oder der ist noch besser, kriegt noch mehr. Und so entwickelt sich das im Laufe der Zeit, dass jeder so seine individuelle Situation hat im Betrieb. Irgendwann sagt der Arbeitgeber, das sind ja wilde Verhältnisse, oder auch der Betriebsrat sagt, das ist ja sehr ungleich hier verteilt, wir müssen da mal ran und uns mal Gedanken über die Verteilung machen. Früher hat man das relativ unaufgeregt gelöst mit der sogenannten ablösenden Betriebsvereinbarung. Man hat eine Betriebsvereinbarung gemacht und die hat alles, was vorher war, beseitigt und neu geordnet. Dann hat das Bundesarbeitsgericht sich damit nochmal befasst und hat gesagt, kann das eigentlich sein? Also im Verhältnis zwischen Tarifvertrag und Arbeitsvertrag gilt das Günstigkeitsprinzip. Was ich als Einzelner mir aushandle, wenn das besser ist als im Tarifvertrag, behalte ich das. Wenn es schlechter ist, habe ich jedenfalls Anspruch auf die Tarifbedingungen. Das muss eigentlich auch für das Verhältnis zur Betriebsvereinbarung gelten. Da gibt es kein Ablösungsprinzip. Also eine Betriebsvereinbarung ist auch nicht dafür da, die Rechte der Arbeitnehmer zu beseitigen. Das heißt allerdings, dass so eine kollektive Neuordnung praktisch nicht möglich ist. Also die wäre ja sozusagen nur um den Preis möglich, dass man ganz nach oben geht und allen Besseres gibt. Das gefiel ihnen aber auch nicht so gut. Also hat man den sogenannten kollektiven Günstigkeitsvergleich erfunden und gesagt, bei Sozialleistungen, da gucken wir nicht, was ist für den Einzelnen günstiger, sondern gucken, ob der Arbeitgeber der Belegschaft insgesamt mehr gibt als vorher. Das heißt, ob das Ganze insgesamt günstiger ist, dann geht das auch um den Preis, dass der Einzelne vielleicht eine Verschlechterung hinzunehmen hat. Ansonsten gehen Verschlechterungen nur dann, wenn der Arbeitsvertrag Betriebsvereinbarung offen ist. Das heißt, wenn man in den Arbeitsvertrag reingeschrieben hat, diese Rechte können auch durch eine Betriebsvereinbarung verschlechtert werden. Eigentlich eine tolle Idee. So der Stand 1986. Vor ein paar Jahren hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, Mensch, da war ein Arbeitnehmer, der berief sich genau darauf, meine Rechte sind besser als dass diese Betriebsvereinbarung, die es da geht. Und dann sagt das Bundesarbeitsgericht, ja, aber dein Arbeitsvertrag ist ja durch allgemeine Geschäftsbedingungen geregelt worden. Das ist ein Formularvertrag. Klammer auf, wer hat einen individuellen Vertrag? Ich möchte mal wissen, wer hier im Raum einen Arbeitsvertrag hat, am besten noch handschriftlich, individuell ausgehandelt. Das wird ja normalerweise mit einem Formular gemacht. Also allgemeine Geschäftsbedingungen, der Terminus technisch. Ja, das BRG, wenn der Arbeitgeber so allgemeine Geschäftsbedingungen macht, dann weiß doch jeder Arbeitnehmer, der will einheitliche Regeln im Betrieb haben. Und damit ist er einverstanden, dass durch einheitliche Regelungen auch seine Situation geändert werden kann. Das heißt, die nächste Betriebsvereinbarung, die kann dann auch die Bedingungen für den Arbeitnehmer verschlechtern, weil er ja erkennen konnte und sich damit dann auch einverstanden erklärt hat, dadurch, dass der Arbeitgeber AGB verwendet, will er betriebseinheitliche Bedingungen haben. Als Zivilrechtler fragt man sich, was ist das denn? Wir haben eigentlich gelernt, dass Verträge bindend sind und dass für die Auslegung eines Vertrages, was mache ich das jetzt im Einzelnen, es auf den objektiven Empfängerhorizont ankommt. Wie muss ein Arbeitnehmer diesen Vertrag verstehen, wenn er ihm angeboten wird? Ich möchte mal wissen, wer von euch hier im Raum das erkannt hätte, dass er durch die Unterschrift unter dem Formularvertrag sagt, ich bin einverstanden mit jeder betrieblichen Verschlechterung. Wer hat es erkannt? Ja. Das gab Widerstand in der Wissenschaft, Kritik. Ein Senat des Bundesarbeitsgerichts, ich glaube, es war kein Zufall, dass da mindestens zwei Richter dran beteiligt waren, die kurz vor der Pension standen, haben gesagt, das war großer Unsinn, wir teilen diese Ansicht nicht. Das war allerdings eine Hilfsbegründung, eine Zweitbegründung, dementsprechend musste man diesen großen Senat, von dem ich eben sprach, nicht anrufen. Und das führte dann auch dazu, dass die anderen Senate des Bundesarbeitsgerichts erst recht diese Rechtsprechung nochmal gestärkt haben und gesagt haben, ja, also wenn ein Formularvertrag, dann ist man einverstanden mit Verschlechterung durch Betriebseinbarung. Auch, würde ich sagen, weniger eine Sternstunde, vielleicht ein Meilenstein. Das ist sicherlich keine Stärkung der Betriebsverfassung, weil es natürlich auch für den Betriebsrat bedeutet, dass er das immer im Hinterkopf haben muss, dass jede Betriebsvereinbarung eigentlich auch bedeuten kann, für Einzelne verschlechtere ich die Situation, die können sich da gar nicht gegen wehren. Habe ich noch Zeit? Ja, eine Stunde. Der allgemeine betriebsverfassungsrechtliche Unterlassungseinspruch. Das Problem ist, wenn man mit Computern arbeitet, machen die nicht immer das, was man will, oder? Ich habe irgendwie sonst einen Fehler gemacht. Jedenfalls dieses Urteil, das ich da angegeben habe, hatte ich vorhin schon mal angegeben und das ist nicht das, von dem ich sprechen möchte. Die Entscheidung, von der ich sprechen möchte, ist Bundesarbeitsgericht vom 3. Mai 1900, 94. Da geht es um den Unterlassungsanspruch des Betriebsrats. Bisher war anerkannt, dass ein Betriebsrat, wenn er eine Betriebsvereinbarung geschlossen hat, vom Arbeitgeber verlangen kann, dass er nicht in Abweichung von dieser Betriebsvereinbarung mit den Arbeitnehmern Arbeitsverträge schließt oder sonst irgendwie die Betriebsvereinbarung verletzt. Also man kann als Betriebsrat verlangen, unterlasse bitte dieses betriebsvereinbarungswidrige Verhalten. Außerdem kann man bei groben Verstößen des Arbeitgebers gegen dessen Pflichten nach § 23 Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes Unterlassung ebenfalls verlangen. Aber was sind schon grobe Verstöße? Ein normaler Verstoß, der nicht grob ist, hat dann, wenn man sozusagen daraus einen Umkehrschluss ziehen will, zur Folge, dass man nicht verlangen kann, dass der Arbeitgeber sein mitbestimmungswidriges Verhalten unterlässt. Das ist schon bemerkenswert. Ne? Also der Arbeitgeber verhält sich mitbestimmungswidrig, man kann nicht verlangen, dass er das lässt. Und dann sagt das Bundesarbeitsgericht, naja, die Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung schützt ja und effektiviert ja schon die Mitbestimmungsrechte. Das reicht aber nicht, weil das eigentlich darauf angewiesen ist, dass die einzelnen Arbeitnehmer ihre Rechte gelten machen. Der Betriebsrat muss auch irgendwas machen können. Aus dem § 23 können wir nicht diesen Umkehrschluss ziehen. Nur weil der Gesetzgeber gesagt hat, bei groben Verstößen kann man es jedenfalls, hat er damit nicht gesagt, bei leichteren gibt es keinen Unterlassungsanspruch. Und dementsprechend gibt es allgemein einen Unterlassungsanspruch gegen jedwede Verletzung von Mitbestimmungsrechten. Auch da zeigt dann die neuere Rechtsprechung, das hat seine Grenzen. Man kann verlangen Unterlassung von Verletzung von Mitbestimmungsrechten, aber nicht Unterlassen von Rechtsverstößen ganz allgemein. Obwohl der Betriebsrat ein Überwachungsmandat hat, § 80 in Hinsicht auf die Einhaltung der zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze und Tarifverträge, heißt das nicht, dass er auch Unterlassung verlangen kann. Und in einer jüngeren Entscheidung, da gab es Streit zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat über die Auslegung eines bestimmten Tarifvertrags. Der Betriebsrat hat dann geklagt auf Feststellung, dass der Tarifvertrag in der und der Weise auszulegen ist, sagt das Bundesarbeitsgericht, das könnt ihr nicht einklagen. Das können nur die einzelnen Arbeitnehmer. Die Topf-Theorie. Bundesarbeitsgericht 1991. Frage, kann der Betriebsrat mitbestimmen bei der Anrechnung von übertariflichen Leistungen auf Tariflohnerhöhung? Also Arbeitgeber gewähren übertariflich bestimmte Leistungen. Der Tariflohn wird erhöht und dann sagt er, Mensch, das wird mir jetzt aber langsam zu teuer. Ich rechne diese Leistung auf die Tariflohnerhöhung an. Unterm Strich zahle ich also nicht mehr. Das hat eine individualrechtliche Seite, die die Wissenschaftler des Bundesarbeitsgerichts mehrfach beschäftigt hat. Die Frage, kann er das überhaupt? Da war der Stand der Rechtsprechung, das kann er. Und die nächste Frage ist, kann er das auch ohne den Betriebsrat oder hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht? Da muss man zunächst mal sehen, dass der Übergang vom Betriebsverfassungsgesetz 1952 zum Betriebsverfassungsgesetz 1972 insofern einen ordentlichen Schritt nach vorn mitgebracht hat, als es nicht mehr nur um die Mitbestimmung bei formellen Arbeitsbedingungen geht, so verstand das Bundesarbeitsgericht das Betriebsverfassungsgesetz bis dahin, sondern auch Mitbestimmung bei materiellen Arbeitsbedingungen, also die Dinge, die Leistung und Gegenleistung betreffen. Das heißt, übertarifliche Löhne können durchaus Gegenstand der Mitbestimmung sein. Das war der erste Schritt, den das BAG da ging. Die zweite Frage, kann man vielleicht daraus ableiten, dass der Arbeitgeber freiwillig übertarifliche Leistungen gewährt, dass er die dann ohne Mitbestimmung des Betriebsrats bereitstellen kann und soll? Dann sagt das, also der Betriebsrat hat damals dann geltend gemacht, Das ist ein Teil des Mitbestimmungsrechts nach Nummer 8, betriebliche Sozialeinrichtungen. Des Bundesarbeitsgerichts sagt, nö, damit hat das nicht so viel zu tun, aber es geht um Arbeitsentgelt. § 87 Absatz 1 Nummer 10, da gibt es durchaus ein Mitbestimmungsrecht. Und wenn der Arbeitgeber tarifliche Leistungen anrechnen möchte, dann kann er das nur unter Beibehaltung der bisherigen Verteilungsgrundsätze. Man muss sich also vorstellen, jede übertarifliche Leistung jedes einzelnen Arbeitnehmers stellt sich dann ein bestimmtes Verhältnis zu den Leistungen der anderen Arbeitnehmer dar. Und daraus ergibt sich sozusagen ein abstrakter Verteilungsgrundsatz. Und den muss der Arbeitgeber, wenn er anrechnet, betriebsweit durchhalten, und sonst muss er eben die Mitbestimmung des Betriebsrats achten. Das heißt, wenn er die Leistung nicht vollständig aufzehrt oder wenn er die Verteilungsgrundsätze beim Anrechnen irgendwie verändert, dann ist er mit Betriebsrat im Boot, das heißt praktisch immer. Was ich ganz interessant an dieser Entscheidung finde, sie steht sozusagen von ihrem Geiste her im Widerspruch bei zu einer anderen Frage, nämlich die Frage, wer ist eigentlich zuständig bei freiwilligen Sozialleistungen, der Betriebsrat oder der Gesamtbetriebsrat. Da hat das Bundesarbeitsgericht immer gesagt, wenn der Arbeitgeber sagt, diese Leistung gibt es nur unter der Bedingung, dass ich das mit dem Gesamtbetriebsrat verhandeln kann, dann ist kein Raum für die Mitbestimmung des örtlichen Betriebsrats. Das heißt eigentlich so nach dem Motto, naja, sonst wird da ja gar nichts geben. Das heißt eigentlich, man lässt sich erpressen. Ja, Arbeitgeber sagt, ich gebe das, aber nur unter der Bedingung, dass ich praktisch an den Zuständigkeiten was ändern kann. Das finde ich merkwürdig, weil das Gesetz sagt nicht, dass das von dem Willen des Arbeitgebers abhängt. Und hier macht das Bundesarbeitsgericht das genau andersrum. Die sagen eben nicht, wenn der Arbeitgeber etwas freiwillig gibt, dann kann er auch sagen, wie er es verteilt, sondern sie sagen, wenn er was freiwillig gibt, muss er trotzdem die Mitbestimmungsrechte achten. Ich glaube, das wäre auch die Antwort bei der Zuständigkeitsfrage Gesamtbetriebsrat, örtlicher Betriebsrat. Die Entscheidung zum Technikerberichtssystem. Ganz interessant ist, dass das Betriebsverfassungsgesetz 1972 ja daherkam mit dem Ziel, man will die Betriebsverfassung für moderne Entwicklungen öffnen. Und da ist das Mitbestimmungsrecht von Art. 87 Absatz 1 Nummer 6, glaube ich, kann man schon sagen, eine revolutionäre Erfolgsgeschichte gewesen, wenn man sieht, da ist also die Rede von Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten und die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. Das Bundesarbeitsgericht hatte schon vorher in der sogenannten PNM-Entscheidung gesagt, eine Einrichtung ist nicht nur dann dazu bestimmt, das Verhalten, die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, wenn es dem Arbeitgeber darauf ankommt, sondern wenn sie das überhaupt nur möglich macht. Und damit haben sie das Mitbestimmungsrecht enorm erweitert. Und bei diesem Technikerberichtssystem geht es eigentlich um was Ähnliches. Da sollten, dank Xerox, ist glaube ich so ein Kopiererhersteller, da sollten Techniker immer in ein System eingeben, was sie getan haben, was sie an Ersatzteilen benötigt und so weiter. Und das ermöglicht natürlich genau zu rekonstruieren, wer hat wie lange wann wo gearbeitet. Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht reklamiert und das Interessante daran ist, dass das Bundesarbeitsgericht sich darauf stützen konnte, auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Volkszählung. Also ich werde mich noch an die Volkszählung erinnern. Damals war das ja ein Hammer. Jetzt macht man Volkszählung, wir merken das gar nicht mehr. Aber damals war das eben ein tolles Ding und das Bundesverfassungsgericht hat dann das Problem gehabt, wurden damit konfrontiert, Einzelne machten Geld, nicht solche Daten offenbaren, das will ich gar nicht. Und wenn man ins Grundgesetz schaut, da steht nichts von Datenschutz oder so. Und dann haben sie gesagt, ja, aber aus der Menschenwürde Artikel 1 und aus dem Schutz der Personen, persönliche Freiheit Artikel 2 folgt das allgemeine Persönlichkeitsrecht und dessen Ausprägung ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dass ich selber bestimmen kann, wer was über mich weiß. Das ist natürlich einschränkbar, das war eben bei der Volkszählung so, aber das ist eigentlich eine revolutionäre Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gewesen. Und auf diese gestützt hat das Bundesarbeitsgericht nochmal deutlich gemacht, dass die Mitbestimmung nach 87.1 Nummer 6 eben nicht erst dann greift, wenn der Arbeitgeber eine Einrichtung betreiben will, um die Arbeitnehmer zu kontrollieren, sondern schon dann, wenn dieses Freiheitsrecht gefährdet ist, weil die Einrichtung in der Lage ist, das die Arbeitnehmer zu kontrollieren. Und das ist heute ein nicht mehr wegzudenkender Tatbestand der Mitbestimmung. Diesmal kein Wasser in den Wein. Initiativrecht bei Kurzarbeit. Das Bundesarbeitsgericht hat anerkannt, dass bei der vorübergehenden Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeiten mit Bestimmung nach 87.1 Nummer 3 der Betriebsrat auch das Recht hat, die Initiative zu ergreifen und zu verlangen, dass Kurzarbeit stattfindet. Das Gericht folgt dabei der Vorstellung, dass Mitbestimmungsrechte eigentlich vor Freiheitsgefährdung durch den Arbeitgeber schützen sollen. Und das können sie nicht nur in Abhängigkeit davon, was der Arbeitgeber gerade anstrebt, sondern die Betriebsräte müssen auch die Möglichkeit haben, selber etwas anzustoßen. Also gestalten, das hatten wir ja vorhin schon, nicht nur reaktiv, sondern auch gestalterisch werden. Und deswegen sagt das Bundesarbeitsgericht, folgt aus den Mitbestimmungsrechten aus 87, in der Regel ein Initiativrecht, der Betriebsrat kann von sich aus selber tätig werden. Pikanterweise sagt das BAG gerade bei 87.1 Nummer 6 gilt das nicht. Also die technischen Überwachungseinrichtungen, da heißt das, das ist ein Widerspruch, den habe ich nie verstanden, da sollen ja die Arbeitnehmer geschützt werden. Da soll der Betriebsrat nicht noch das Recht haben, die zu gefährden. Und wenn man sich vorstellt, wenn ein Betriebsrat das Ziel hat, durch technische Einrichtungen beispielsweise die Arbeitszeiterfassung zu betreiben, dann hat er nicht gerade die Absicht, deren Datenschutzrechte zu verletzen, sondern eigentlich deren Persönlichkeitsrechte zu schützen. Als BAG ist bis heute sozusagen beharrlich geblieben, hat gesagt, nein, zum Schutz der Arbeitnehmer kein Initiativrecht des Betriebsrats. So, ich könnte noch 35 andere Entscheidungen nennen, will ich aber nicht, sondern ich frage mich, was ist eigentlich die Erkenntnis aus dem Ganzen? Ja, also Gesetzgebung kann nicht lückenlos sein. Wenn das so wäre, bräuchten wir keine Juristen, das wäre ein trauriger Zustand. Was gibt es denn noch zu lachen, das verstehe ich nicht. Die Rechtsprechung hat ja die Aufgabe, das Gesetz in seinem Geiste auszulegen. Ja, also das Gesetz so auszulegen, dass das, was der Gesetzgeber mit diesem Gesetz bezweckt hat, auch zu seiner Blüte kommt. Und wenn das Gesetz sozusagen Lücken enthält, dann muss man diese Lücken füllen im Geiste des Gesetzes. Und ich glaube, das ist der Rechtsprechung in den Jahren seit 1972, davor gab es nicht so viel Spannendes, da kann man so im Großen und Ganzen sagen, ganz gut gelungen. Und es hat, das BAG hat es auch verstanden, so dieses Verhältnis einzelner Betriebsrat-Gewerkschaft zu sortieren. Ich glaube auch, dass das ganz gut im Wesentlichen so zusammen funktioniert. Nicht in allen Fällen. Ich habe ja sozusagen immer auch erwähnt, die großen Entscheidungen und dann die kleinen, die hinterher kamen, sagten, ja, aber so weit geht es dann doch nicht. Da kann man sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle sagen, das hätte man noch besser machen können. Klammer auf, könnte der Gesetzgeber auch noch nachbessern, Klammer zu. Was Datenschutz und technische Entwicklung angeht, glaube ich, ist die Betriebsverfassung eigentlich ganz gut gerüstet. Ich glaube auch, dass der Tatbestand des 87.1 Nummer 6 schon Potenzial enthält, dass man da noch einiges in Zukunft machen kann. Im Übrigen bin ich sowieso als Jurist der Meinung, dass man nicht sagen kann, es gibt eine neue Entwicklung und da sind unsere Gesetze nicht mehr für tauglich. Dafür das ist unser Job als Juristen, dafür zu sorgen, auch als Betriebsräte im Übrigen, dafür zu sorgen, dass man mit den alten Gesetzen auch neue Entwicklungen vernünftig vorantreibt. Und das sehen wir in der Rechtsprechung auch des Bundesgerichtshofs zum Beispiel im Vertragsrecht. Der Bundesgerichtshof hat überhaupt kein Problem, Vertragsschlüsse durch Maschinen zu erfassen, obwohl das BGB von 1900 ist und die Vorstellung, dass es Computer gibt, damals nicht sehr verbreitet war. Gut, also das ist an wesentlichen Stellen gelungen. Ob das bei der Digitalisierung langfristig gelingt, das müssen wir abwarten, das wird man sehen, hängt aber auch vom Willen der Akteure, würde ich sagen. Und ja, in Bezug auf die Internationalisierung, ich erinnere nochmal an die Entscheidung zum Konzernbetriebsrat, würde ich sagen, da ist noch reichlich Luft nach oben. Das war sozusagen meine kurze Tour de Raison. Schönen Dank.